Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Markus, ich freue mich sehr, dass du mich heute bei dir in Köln empfängst. Zumal jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, haben wir, ich wollte gerade sagen Faschingsdienstag, aber offiziell in Köln heißt es ja Karnevalsdienstag. Danke, dass ich da sein darf.
Hi Patrick, schön, dass du da bist.
Ja. Markus, vielleicht so ganz vorab zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du und was tust du?
Also, mein Name ist Markus Kruse. Bin bei der Assicurata beschäftigt, das schon seit vielen, vielen Jahren, seit jetzt knapp, ich glaube, 23 Jahren sind es. Genau, Assicurata als Ratingagentur beschäftigt sich natürlich mit dem Thema Unternehmensbewertung. Ja, und ja, in dem Metier bin ich aktiv und irgendwie, glaube ich, ein echtes Kind der Versicherungsbranche, habe eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, auch hier in Köln Versicherungsbetriebswirtschaft studiert und ja, das bin ich.
Das bist du. Ich habe das Freundebuch mit dabei und du als einer der Vorstände auch des Vereins Zukunft für Finanzberatung hast natürlich jetzt noch in unserer Lustenrunde gefehlt und fehlst natürlich jetzt auch noch bei dem Eintrag in das Freundebuch und deswegen schlage ich das jetzt einfach mal direkt auf und dann werden wir noch ganz viel mehr von dir erfahren. Ja. Erste Frage, die immer drin steht: wie alt bist du?
48 bin ich.
Und du lebst auch privat in Köln?
Nicht mehr ganz direkt in Köln. Wir sind vor, ich glaube, wie lange ist es her? 5 Jahre, 6 Jahre sind wir rausgezogen aus Köln. Mhm. Aber es ist nach wie vor noch Kölner Umland. Es ist Bergische Land, sind 36 Kilometer bis nach Köln und ist im Übrigen auch die Ecke, wo ich meine Jugend zugebracht habe.
Mhm. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Irgendwann haben wir festgestellt, dass, glaube ich, die Zeit fürs Landleben angekommen ist und dann haben wir das gemacht.
So, und ich habe ja auch vorhin gehört im Vorgespräch, wir müssen uns jetzt beeilen, weil gleich müssen wir bei dir dann zum Fenster rausgucken, weil da dann der Karnevalszug mehr oder weniger auch vorbeiläuft.
Genau, und dreiviertel Stunde bricht dir die Hölle aus.
Okay, gut, da freue ich mich schon drauf, aber ja. Jetzt freue ich mich erst nochmal auf die nächsten Fragen und auch auf deine Antworten. Und da steht hier drin, was ist deine Lieblingsfarbe?
Ich glaube, ich habe eine gewisse Affinität zu Grün. Hängt aber vermutlich auch irgendwie damit zusammen, dass ich jetzt schon so lange bei Assicurata bin und Assicurata ist ja grün. Mhm. Von daher, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich grün. Kleiderschrankmäßig überwiegend blau, aber ich glaube, grün ist meine Farbe.
Okay, dann schreibe ich hier grün rein und nach der Lieblingsfarbe kommt immer das Lieblingsessen. Was ist das?
Habe ich eigentlich gar kein spezielles, also ich liebe Essen, aber ein Lieblingsessen habe ich nicht.
Ich schreibe mal einfach alles rein.
Ja, genau.
Ja, klassischer
Allesfresser.
Aber gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? Dann kann man ja einfach mal die Frage umdrehen.
Wirklich ganz, ganz wenig. Also ich habe das, eigentlich finde ich es als Glück, dass ich alles mag, weil ich halt, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne esse. Ich glaube, wenn es so in die richtig... Austern sind beispielsweise nicht so richtig meins. Also das ist mir dann schon zu meeresfrüchtemäßig. Was ich auch mal gegessen habe, was auch nicht so richtig meins war, weil gleiche Kategorie, war Seeigel. Mhm. Also das ist mir dann ein bisschen zu extrem. Aber ansonsten kann man mich eigentlich essenstechnisch mit allem glücklich machen.
Gut. In Köln, was ist da ist... ja, die Currywurst mit Pommes gibt es auch ganz gut in Köln, wobei die ist eher so in Richtung... Ja doch, müsste doch eigentlich auch in Köln ganz vorne mit dabei sein, oder?
Nee, ich glaube, Currywurst mit Pommes würde ich jetzt nicht unbedingt mit Köln verbinden. Würde ich jetzt eher so mit Ruhrgebiet irgendwie verbinden. Also wenn du jetzt nicht so spezifisch fragst, würde ich mit Köln eher halbe Hahn, also hier Rügen.
Stimmt.
Käse.
Ja.
Das würde ich mit Köln verbinden. Himmel und Nät, also diese gebratenen Blutwurst mit Kartoffelpüree und Apfelkompott, Schinkenhämmchen. So ein Eisbein. Das wäre jetzt, glaube ich, so das, wenn wir nachher, nachdem wir uns den Karnevalszug angeschaut haben, losziehen, dann sollte das, glaube ich, auf Speisen.
Nehme ich mal einen halben Hahn.
Genau.
Ne? Wichtig, nicht mit halb, sondern mit V geschrieben, ne?
Ja, richtig, ganz
klar. Ja. Kannst du ein Musikinstrument spielen?
Nee, noch nie gekonnt. Ich glaube, ich hatte mal als Kind eine Blockflöte. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich mit dem Ding jemals einmal gespielt habe. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich hatte eine, aber irgendwer muss sie mir wohl geschenkt haben. Aber vollkommen unmusikalisch.
Gut, dann bist du vielleicht superheldenmäßig unterwegs oder andersrum. Die Frage lautet eher, wenn du ein Superheld sein könntest, welcher wärst du?
Ich weiß nicht, ob das eine Generationsfrage ist, aber ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, mit diesem Superhelden-Thema nie so richtig in Berührung gekommen. Also klar, ich kenne Superman, Batman, das sind so Sachen, die ich kenne. Als Kind habe ich, glaube ich, den unglaublichen Hulk, aber da war ich relativ klein geschaut, aber weiß ich gar nicht, ob das wirklich ein Superheld ist. Aber so richtig ist es mein Metier nicht.
Okay. Ich glaube, der unglaubliche Hulk, den gibt es ja jetzt auch noch bei den Avengers.
Ja.
Aber du meinst jetzt noch diese alten Folgen.
Ich meine, ja, wirklich. Ja, also
der,
diese richtig alten Folgen, ja, diese nicht animierten Folgen. Ja. Wo immer dann irgendeiner grün angelaufen ist. Ja.
Genau, und erst hat er eine lange Hose angehabt und dann, wenn er dann explodiert ist und zum Hulk wurde, dann hat er immer so eine abgerissene Jeans angehabt.
Genau, wenn er cholerisch wurde, hat er sich
richtig. Ja.
Okay. Gut, also von daher irgendwie gar nicht so richtig mein
Team. Gut, dann blätter ich einfach um auf die nächste Seite. Und das sind die Entweder-Oder-Fragen. Ja. Ich stelle dir jetzt gleich mehrere Entweder-Oder-Fragen und du antwortest einfach mal spontan das eine oder das andere. Strand oder Berge?
Strand.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Gefühls- oder Kopfmensch?
Wahrscheinlich tendenziell eher Gefühlsmensch.
Mhm. Wobei natürlich Kopfmensch für deine Tätigkeit, glaube ich, sehr, sehr entscheidend und auch wichtig ist.
Deswegen das tendenziell. Wahrscheinlich,
okay.
Aber es ist schon richtig, ich glaube, wir sind schon alle ein wenig verkopft. Das muss ein Analyst wahrscheinlich auch sagen.
Da stelle ich dir nachher auch noch ganz viele fiese Fragen.
Ja, mach das.
Mache ich. Auch wenn sie nicht im Buch drinstehen. Aber das hier, die nächste Entweder-Oder-Frage ist Buch oder Netflix?
Netflix.
Hast du irgendeinen Tipp, irgendeine Serie, die du als letztes Mal durchgebinged hast?
Ich weiß nicht, ob das zu spezifisch ist. Was ich mir jetzt zuletzt angeschaut habe, waren eigentlich zwei Sportdokumentationen, die ich fast lieber gucke, als mir irgendwelche Serien anzuschauen.
Mhm.
Was ich mir angeschaut habe, muss man aber mögen. Einmal das Thema Basketball Starting Five und einmal das Thema Golf. Das hieß Full Swing. Das war das Letzte, was ich mir angeschaut habe.
Ich weiß, dass es die Stromberg-Episoden jetzt auch wieder neu gibt, dass man sie sich alle angucken kann. Und da habe ich neulich den Fehler gemacht. Ich habe mich hingesetzt und habe mir mal die erste Folge von Stromberg angeschaut. Und dann habe ich nach der 7. ausgemacht, weil ich dann doch zwischendurch mal eingeschlafen bin und es schon fast mitten in der Nacht gewesen ist.
Na, ich glaube, das könnte mir nicht passieren bei Stromberg. Also ich guck's mir hier und da, habe ich es mir auch angeschaut. Allerdings muss ich sagen, mehr als zwei Folgen am Stück vertrage ich nicht davon. Das ist dann irgendwie zu spullig.
Ja.
Aber witzig,
das
ist zweifelsohne.
Total. Also ich bin mit Stromberg aufgewachsen. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, kam gerade Stromberg raus.
Ja,
und da. Ich bin 42. 2005 habe ich meine Ausbildung gemacht. Und da war gerade Stromberg der große Hype. Und das Schöne ist, was ich jetzt neulich erfahren habe, deswegen diesen Schwenk zu Stromberg, im Jahr 2025 soll ein neuer Film rauskommen. Ja, wieder.
Ja.
Mit Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle, Bernd Stromberg.
Ich glaube, da freust du dich gerade offenkundig mehr als ich.
Ja, aber vielleicht freut sich ja der ein oder andere Hörer, die Hörerin auch, dass das jetzt wieder kommt. Aber wir sind wieder ab. Ich bin schon wieder weg vom Buch. Ne? Ich bleibe jetzt. Jetzt versuche ich da nochmal wieder den nächsten Faden aufzunehmen. Schokolade oder Obst?
Leider Schokolade.
Und jetzt, was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
Tendenz Praxis. Wobei, sagen wir so, erprobte Praxis. Also ich glaube, ein bisschen Theorie muss immer dabei sein, aber wenn ich mich entscheiden muss, gehe ich auf die Praxis.
Okay. Dann sind wir mit den Entweder-Oder-Fragen auch schon durch. Vielen Dank. Dann blättere ich mal wieder um auf die nächste Seite. Und jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, Assicurata, Rating, Agentur. Aber lass uns da noch mal so einen Step weiter zurück machen, wie du denn überhaupt dahin gekommen bist. Du bist, wie du vorhin gesagt hast, auch im Bergischen Land aufgewachsen.
Genau.
Und kannst du dich noch daran erinnern, was damals in der Schule so dein erster Berufswunsch als Kind gewesen ist?
Ich glaube, in der Schule, ich hätte jetzt, wollte jetzt zunächst mal sagen, so die Klassiker, sowas wie irgendwie Pilot oder sowas, was die Jungs hier, glaube ich, häufig werden wollen. Ich weiß aber nicht, ob das noch vor der Schule war. Ich hatte mal den Tick in der Schule, dass ich Journalist werden wollte. Warum auch immer. So gut in Deutsch war ich, glaube ich, gar nicht. Nö. Aber das hat sich dann, glaube ich, irgendwann, war mir, glaube ich, klar, dass es schon eher ein Bürojob werden soll. Und dann was Kaufmännisches. Und so, glaube ich, bin ich dann auch irgendwie zu der Ausbildung zum Versicherungskaufmann gekommen. So war der Weg.
Hattest du da auch irgendein Lieblingsfach in der Schule? Steht hier nämlich auch noch.
Sport.
Der Klassiker.
Ja, ja, wahrscheinlich wäre es besser, wenn man sagt, irgendwie Mathe oder Physik, aber kann ich relativ deutlich sagen, es war Sport als Lieblings. Ansonsten hängt das ja immer stark von den Lehrern ab. Ich glaube, das langweiligste oder ätzendste Fach kann dann auch mit einem guten Lehrer oder einer guten Lehrerin durchaus attraktiv werden. Aber Sport ist auch vollkommen losgelöst vom Lehrer.
Macht immer Spaß. Stimmt. Einfach Ball in die Mitte und los geht's.
Genau.
Ja. Gut, jetzt hast du die Schule hinter dir und hast dann natürlich Sport als dein Lieblingsfach gehabt.
Ja.
Nicht Mathe und auch nicht Physik, wie ich es jetzt gerade rausgehört habe. Und dann standest du da und dann hast du gesagt, oh, jetzt mache ich mal eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Oder wie kam diese Entscheidung?
Ich habe mal ein Praktikum bei einer Versicherung gemacht, ein Schülerpraktikum. Die haben mir dann tatsächlich auch einen Ausbildungsplatz schon angeboten. Jetzt könnte man sagen, es war wahrscheinlich damals so ein Stück weit auch der bequemste Weg. Vielleicht war es das auch, wobei ich familiär schon ein bisschen vorbelastet bin. Also sowohl Vater als auch Mutter kommen beide auch aus der Versicherungswirtschaft. Und haben dort meine Ausbildung gemacht. Von daher würde ich mal sagen, hat das schon, glaube ich, maßgeblich dazu beigetragen, dass ich da irgendwo so in diesen Ausbildungsberuf reingerutscht bin. Und dann habe ich genau nach der Schule hier in Köln bei der damals bei der Vereinten Krankenversicherung meine Ausbildung gemacht, in der Bezirksdirektion in Köln.
Also hattest du jetzt keine Berührungsängste zu unserer Branche aufgrund deiner Eltern?
Nee, überhaupt nicht. Die hat mir auch Spaß gemacht, die Ausbildung. Das war, denke ich, heute noch zurück. Das war eine schöne, nette Zeit. Es geht sogar heute noch, und das ist jetzt auch, wenn ich mal zurückrechne, ich noch Studium drauf packe, ja auch schon fast 30 Jahre her, gibt es heute noch zweimal im Jahr ein Treffen von den Mitarbeitern dieser Bezirksdirektion, wo wir uns regelmäßig hier in Köln auch abends treffen und Bier zusammen trinken. Und das ist
ja schön.
Von daher eigentlich eine schöne Erinnerung.
Ja. Ja. Und dann ging es weiter nach der Ausbildung. Du hast das Studium angesprochen.
Genau.
Und was kam da?
Mit der Ausbildung hatte ich noch ein bisschen was Zeit, bis das Studium losging. Ich habe hier in Köln an der Fachhochschule Versicherungs- und Betriebswirtschaft studiert, jetzt TH Köln. Hatte aber vorher noch, ich glaube, das war knapp 9 Monate, hatte ich noch Zeit. Und da ich den Innendienst dann aus der Ausbildung ganz gut kannte, habe ich dann die Gelegenheit genutzt und bin in den Außendienst gegangen. Und habe dann noch 9 Monate vor dem Studium, aber auch noch während des Studiums dann in der Agentur von der Verein seinerzeit gearbeitet. Und das war ja war nochmal eigentlich auch eine super Erfahrung. Gerade wenn du irgendwie so jung bist, dann schon raus, alleine zu Kundentermin. Und das war eine coole Zeit. Und dann aber, als das dann rum war und das Semester losging, dann ging das Studium los. Und dann, wie gesagt, hier an der FH studiert. Schwerpunkt war Kranken- und Lebensversicherung und Vertrieb im Marketing.
Okay, also das volle Programm, was du da dann studiert hast. Und als du dann mit dem Studium fertig gewesen bist, wie ging es dann bei dir weiter? Bist du dann direkt bei der Assicurata reingeschlittert und hast dir gedacht, Moment, jetzt habe ich ja vorher schon mal selbst Vertrieb gemacht, habe das von innen alles kennengelernt. Aber jetzt möchte ich eigentlich mal wissen, wie gut ist das Ganze denn? Ich gehe jetzt zu einer Ratingagentur und nehme jetzt mal alles auseinander von A bis Z, um alles mal nach links zu drehen.
Ehrlich gesagt kannte ich als Berater damals gar nicht. Ich hatte mich 2-2 irgendwann fertig geworden, was nicht wirklich ein glückliches Abschlussjahr war, weil 2002 durchaus ein bisschen was von der Krise geprägt war und auch dem blöden Effekt, dass viele Berater ihre Mitarbeiter irgendwo auf die Tür gesetzt haben oder auch einen Einstellungsstopp hatten. Ich wollte tatsächlich nach dem Studium, wollte ich erst mal in die Unternehmensberatung und hatte mich seinerzeit beworben bei Mummert und Paar, die allerdings auch, wie viele andere, seinerzeit einen Einstellungsstopp hatten, die dann aber so freundlich waren und meine Bewerbung an Assicurata weitergeleitet haben. Das musste man wissen, damals gehörte Assicurata noch zu Mummert und Paar, also dieser Unternehmensberatung. Das ist heute nicht mehr der Fall, aber seinerzeit war das so. Und die hatten mich dann gefragt, ob sie die Bewerbung weiterleiten dürften. Und ich gesagt, ja, das können sie machen. Und so habe ich dann damals Assicurata kennengelernt. Und ja, der Rest ist dann im Prinzip Geschichte.
Geschichte.
Genau. Gut. Also bin ich da gelandet.
Ja. Und jetzt interessiert nicht nur mich, und das steht jetzt auch nicht in dem Buch, aber es interessiert bestimmt auch alle unsere Hörerinnen und Hörer, was macht Assicurata denn eigentlich? Weil wir kriegen ja sehr häufig doch dann irgendwelche Sterne. Es gibt auch andere, die verteilen Eulen. Dann gibt's A bis F und so weiter, solche Bewertungen. Aber was macht Assicurata denn konkret und welchen Nutzen stiftet Assicurata denn dann uns als Versicherungsvermittler?
Also Sterne und Eulen verteilen wir tatsächlich nicht. Assicurata macht Unternehmensbewertung. Also das ist das, womit Assicurata groß geworden ist, seinerzeit gegründet von einem der meiner heutigen Kollegen, von dem Rainer Will, aber auch von dem Christoph Sönnissen. War es im Prinzip die Zielsetzung, eine Ratingagentur zu etablieren, auch ein Stück weit als Gegengewicht zu den namhaften angelsächsischen Ratingagenturen, die sich allerdings etwas spezifischer auch mit der Versicherungswirtschaft beschäftigen. Und so sind die Unternehmensratings entstanden, aufgeteilt jetzt auf Schadenunfall, Kranken- und Lebensversicherer. Und die, naja, ein Stück weit die Besonderheiten in diesem Verfahren waren schon, dass man sich sehr intensiv auch mit der Versicherungstechnik beschäftigt hat. Also die Krankenversicherung nehmen, das ist, glaube ich, nach wie vor noch das Metier, wo ich mich noch am wohlsten fühle, weil ich es ausbildungsmäßig und studiummäßig auch kenne, man sich beispielsweise sehr viel mit dem Thema Beitragsstabilität beschäftigt. Nach wie vor in der PKV noch ein wichtiges Thema ist. Oder sich sehr intensiv auch mit dem Thema der Kunden- und Servicezufriedenheit beschäftigt. Ob das ist ein wichtiges Thema. Das macht Assicurata im Kern, diese Unternehmensratings. Dazu kommen noch ganz klassische Bonitäts- und Finanzstärke-Ratings, wie man sie auch von Standard & Poor's, Fitch, Moody's kennt. Und dazu kommen zwischenzeitlich auch Nachhaltigkeits-Ratings. Das ist so das Kerngeschäftsmodell der Ratingagentur. Und wenn du nach dem Nutzen fragst, das ist das Thema Transparenz, was dadurch geschafft wird, weil die Einblicke, die man durch diese interaktiven Ratings bekommt, auch die jetzt von uns durchgeführt werden oder von Standard & Poor's, Fitch und Moody's, die sind natürlich schon gehen über das hinaus, was man normalerweise so an Informationen vom Unternehmen kennt. Also sprich, wir führen entsprechende Gespräche mit allen Vorständen aus dem Haus und können Einblicke auch in interne Unterlagen nehmen, was Ergebniszerlegung, Kalkulationsunterlagen betrifft und. Und es geht darum, einfach Transparenz zu schaffen, auch natürlich für den Vermittler und Berater.
Und jetzt kann ich mir so zwei Szenarien vorstellen. Ein Versicherungsunternehmen kommt auf euch zu und sagt, hier, kommt doch gerne mal zu uns. Wir würden nämlich jetzt auch gerne mal mitspielen und wir würden gerne auch mal geratet werden und von euch mal auf den Kopf gestellt werden. Dann gibt es aber wahrscheinlich auch andere Versicherer, die sagen, ja, nee, bleibt doch mal bitte fern, weil wir wollen da jetzt diese Transparenz vielleicht ja nur vermeintlich nach außen geben, aber wenn ihr wirklich mal unter die Motorhaube guckt, dann kommt vielleicht das ein oder andere raus, was vielleicht nicht rauskommen soll. Wie ist denn so die Akzeptanz seitens der Versicherer, wenn ihr dort anfragt, oder ist es eher andersrum, dass die Versicherer bei euch anfragen, ob ihr nicht mal vorbeikommen könnt?
Das ist sowohl als auch. Also natürlich ist auch an uns irgendwo nah an der Branche dran zu sein und natürlich auch irgendwo neue Ratingkunden zu gewinnen. Das ist mittlerweile Kern meiner Tätigkeit in der Ratingagentur. Es gibt die Assigurator, dann auch die Assigurator Solutions, also eine Tochtergesellschaft von der Ratingagentur, wo ich auch tätig bin. Aber wenn es um die Ratingagentur geht, ist das Kern meiner Tätigkeit, weil ich dafür das Thema Vertrieb und Finanzen zuständig bin. Von daher, da muss man hier und da immer wieder ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten an der Ecke, um dann auch entsprechend diesem Thema nachzugehen und dann auch für Transparenz zu sorgen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch dankenswerterweise Unternehmen, die von sich aus auch auf uns zukommen, weil sie eben sagen, okay, von der Unternehmensqualität her, aber auch von den Vertriebskanälen her, ist natürlich insbesondere auch Versicherer, die speziell viel auch im Maklervertrieb unterwegs sind. Die sagen, wir wollen diese Transparenz schaffen und entsprechend auch darüber berichten. Auch dafür ist eine Ratingagentur ja da. Also man kann sich jetzt überall irgendwo ein Siegel draufkleben, aber im Wesentlichen geht es natürlich auch diese Komplexität, die so ein Rating nun mal einfach innehat, diese Komplexität ein Stück weit auch zu übersetzen für Vertriebspartner. Zu sagen, was zeichnet das Haus eigentlich aus, wo sind die Stärken, wo sind aber auch gegebenenfalls die Punkte, an denen man noch arbeitet. Ja.
Und was, also du bist ja dann auch da selbst, selbst auch mit involviert und selbst mit drin und dann kann ich mir das oder stelle ich mir das jetzt alles sehr, sehr trocken vor, dass man da Zahlen bewertet, anschaut oder ist es gar nicht so trocken?
Also tatsächlich muss man sagen, bin ich jetzt nicht mehr involviert. Die Assicurata, also die Ratingagentur steht unter Aufsicht der ESMA. Ratingagenturen sind nach der letzten Finanzmarktkrise, wo sie durchaus auch hier und da eine etwas unrühmliche Rolle eingenommen haben, hat sich ein Aufsichtsregime etabliert und wir sind auch freiwillig mit vielen anderen Ratingagenturen, haben wir uns dann unter Aufsicht gegeben. Deswegen gibt es da eine sehr klare Funktionstrennung. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Rating vereinbare mit einem Kunden und dort auch die Verträge machen, darf ich nicht Teil des Rating-Teams sein. Aber ich kenne das natürlich noch aus den Zeiten, wo ich bei einer Assicurata angefangen habe, wo ich selber Analyst war. Das ist immer so die Frage. Ich habe es ehrlich gesagt nie als so wahnsinnig trocken empfunden. Ob das jetzt Kalkulationsgrundlage in der Krankenversicherung war, da geht es ja schon auch um wichtige Fragen. Ja, sind Tarife für die Zukunft hinlänglich kalkuliert? Habe ich entsprechende Mittel auch, um zukünftige Beitragsanpassungen ein Stück weit abzufedern? Das sind alles wichtige Fragen, die am Ende des Tages auch ein Kunde zu spüren bekommt, wenn das eben da nicht so gut funktioniert oder wenn es gut funktioniert. Ich fand es nie trocken. Hat aber auch andere Themen dabei. Also Kundenorientierung ist auch nicht trocken. Oder auch das Thema Vertrieb, also sich Vertriebswege mix von einem Haus anzuschauen. Das wird ja auch die Wachstumssituation bewertet und auch Wachstumspotenziale bewertet. Finde ich dann eigentlich alles ganz spannende Themen. Aber vielleicht, wenn man den ganzen Krempel studiert hat und irgendwie so da in dieser Materie drin ist, empfindet man das total lebhaft und andere denken, boah, drüber Stuff. Aber
ja gut, ich glaube, so geht es ganz vielen unserer Kunden als Vermittler, dass unsere Kunden auch nicht verstehen, wie wir uns tagtäglich mit genau diesem Thema auseinandersetzen können.
Mag sein, ja. 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 Na, ich fand's immer cool, man lernt viel über die Häuser kennen und lernt natürlich auch interessante Menschen kennen. Von daher fand ich das damals gerade, als ich frisch von der Uni kam, die Möglichkeit zu haben, sich mit erfahrenen Vorständen auszutauschen, denen Fragen zu stellen, fand ich super spannend.
Aber was ich da jetzt auch noch gerade noch was du da noch so erwähnt hast, dass es da so einen freiwilligen Zusammenschluss nochmal gibt von den Ratingagenturen, dass sie sich unter eine Aufsicht gestellt oder unter eine Aufsicht stellen. Das heißt quasi, dass jetzt auch an diesen Ergebnissen nicht wirklich irgendwas gedreht werden kann, sondern dass das tatsächlich nochmal doppelt und dreifach abgesichert ist, dass die Ergebnisse, die rauskommen, auch wirklich objektiv da sind und da nichts irgendwie, weiß ich nicht, beschönigt wird.
Ich weiß nicht, ob das wirklich freiwillig ist, dieser Zusammenschluss, aber wenn man eine Ratingagentur ist und Versicherungsratings machen möchte, war es für uns damals ein Stück weit auch ein Selbstverständnis, dass wir uns haben registrieren lassen. Das war damals der Prozess, man musste sich registrieren lassen. Es war für Häuser in unserer Größenordnung, es sind rund 35 Mitarbeiter, gibt aber auch noch andere europäische Ratingagenturen, die in der vergleichbaren Größe sind, ist das schon recht aufwendig, wenn man das mal vergleicht mit den großen angelsächsischen Ratingagenturen wie Standard & Poor's und Konsorten. Weil natürlich eine Aufsicht auch eine ganze Menge verlangt. Also Funktionstrennung ist noch eine Sache, das ist schnell herstellbar. Ich bin nicht Teil des Rating-Teams und das ist auch richtig so. Das wird dann geleitet von dem Kollegen, von dem Rainer Will. Aber man muss halt auch noch vieles andere darstellen. Also beispielsweise muss man ein Aufsichtsorgan noch etablieren, was extern ist, was nochmal die Tätigkeit von uns überwacht. Wir brauchen eine unabhängige Überprüfungsstelle, die nochmal wirklich jedes einzelne Rating sich im Detail anschaut, an der Stelle, um zu gucken, ob die Modelle richtig angewandt worden sind, ob keine Zu- und Abschläge in irgendeiner Form verteilt wurden, die außerhalb des Rating-Modells stattgefunden haben, die nicht klar begründet, klar artikuliert sind. Wir brauchen eine Compliance-Funktion, muss dargestellt werden, die das alles überwacht. Das ist schon für kleinere Ratingagenturen wie uns ist das schon ein großer Aufwand. Tatsächlich musste man aber sagen, wir haben uns 2010 registrieren lassen. Finde ich jetzt über die Jahre hat es unserer Qualität definitiv nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Von daher glaube ich, ist das ein guter Aufwand.
Ja, im Gegensatz, und da fällt mir, bei sowas fallen mir dann immer, ich will jetzt nicht den Namen nennen, deswegen versuche ich das jetzt so ein bisschen zu umschreiben, Zeitungen und auch irgendwelche Portale ein, die sich um Tests bemühen und dort auch Tarife von verschiedenen Versicherern vergleichen und das dann quasi an den Endverbraucher herausgeben. Und dort werden sehr häufig Kriterien angewandt, oder andersrum, werden Bewertungskriterien aufgeschrieben, die dann zu einer gewissen Prozentzahl irgendwie in das Endergebnis reinzählen, wo wir uns als Versicherungsvermittler manchmal denken, naja, also warum hat dieser und jener Punkt denn so eine hohe Gewichtung, zumal er eventuell konträr ist zu einem anderen Punkt, der eine ebenfalls hohe Gewichtung hat, wo man dann irgendwie um diese Testergebnisse herum irgendwie so ein bisschen zweifeln kann und das Ganze mal sehr gut in Frage stellen kann. Und das Ganze wird ja durch quasi diese Aufsicht, die du gerade beschrieben hast, und durch euren Anspruch, hat das eine ja nichts mit dem anderen zu tun.
Wobei die Aufsicht tatsächlich nur für finanzstärkte Ratings gilt. Also das, was du ja ansprichst, wenn ich jetzt bei Produkt vergleiche und ähnlich bin, da hat die erstmal jetzt an der Stelle nichts mit zu tun. Von daher muss man da wirklich auch eine Klammer drum machen.
Ich meine jetzt nur, dass wir aus der Branche, wenn wir manche Testberichte lesen, die eben in der Popular, die man draußen frei verkäuflich erhalten kann, dass wir da manchmal so ein bisschen selbst auch noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und fragen, wie sind die überhaupt zu so einem Ergebnis gekommen?
Aber das Wichtigste hat ja dann schon mal stattgefunden und das finde ich ist dann auch was Gutes. Also wenn du das so sagst, bedeutet das ja auch, dass man sich dann mit der Bewertungsmethodologie ein Stück weit auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist wichtig. Also nicht einfach nur irgendwie Bewertungen konsumieren und sich Siegel anschauen, sondern tatsächlich auch mal hinterfragen, nach welcher Systematik es da bewertet. Das ist nämlich auch, finde ich, ein wichtiger Aspekt der Transparenz, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und dann kommt man im Ergebnis, glaube ich, immer natürlich dazu, dass man sagen muss, man kann die eine Bewertungsmethodik eher nachvollziehen als eine andere. Am Ende des Tages sind es immer irgendwo ein Stück weit subjektive Entscheidungen des jeweiligen Hauses, was die Bewertung vornimmt, die aber natürlich dann auch irgendwo objektiviert werden müssen über feststehende Methodik und über entsprechende Instrumente auch der Kontrolle und über eine entsprechende Transparenz, die dazu geschaffen wird, sodass man sich ein Urteil dazu bilden kann. Zumindest finde ich, kann man ja mal zugutehalten, es gibt mittlerweile so viele Angebote an Bewertungen, Ratings und Scorings, wie man sie alle nennt. Das ist, glaube ich, fast für jeden, was dabei ist.
Ja. Nur es ist halt manchmal auch, wenn Kunden zu mir kommen und mir eben so ein Testergebnis vorlegen und zeigen, hier, guck mal, das hätte ich ganz gerne. dann muss man da manchmal das Ganze erst nochmal ein bisschen auseinanderklamüsern, weil niemand, der Musterkunde ist, oder in den seltensten Fällen dann die Kunden, die zu mir kommen, die genau 1:1 die Musterkunden sind, die da in diesem Testergebnis zugrunde gelegt wurden und vielleicht die auch ganz andere Ansprüche an das eine oder andere haben, wo man dann die Gewichtung eben auch entsprechend anders legen muss.
Ja, das, und das ist teilweise auch einfach, ob das jetzt Tarife sind, aber kannst du auch den gesamten Bereich von Prozessbewertungen hinzunehmen, also etwas, was wir teilweise auch in der Tochtergesellschaft in der Aspirator Solutions machen, also wenn wir beispielsweise die Fairness in der BU-Leistungsregulierung überprüfen oder Aussagen zum Gesundheitsmanagement von Krankenversicherern treffen, dann wird es natürlich nochmal komplexer. An der Ecke, weil da habe ich jetzt dann auch relativ wenig Kennzahlen teilweise zur Hand.
Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder viel zu tief reingegangen und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen abgedriftet. Deswegen blättere ich nochmal um auf die nächste Seite. Und das ist das Ganze, wenn wir uns jetzt einfach nochmal vorstellen, dass du nochmal zurückgehst, nochmal vor deinem Studium oder nach deiner Ausbildung bist und jetzt hast du ja auch eine Menge Erfahrung einmal in der Versicherungswelt gesammelt, einmal auf der Seite der Vermittler, aber eben dann auch auf der Seite derer, die quasi so wirklich in den Maschinenraum der Versicherer reingucken können. Aber wenn jetzt sich jemand heute neu für den Finanzsektor entscheidet und sagt, oh, hier möchte ich gerne Fuß fassen, hast du da irgendwelche Tipps, die du den jungen Leuten mit auf den Weg geben würdest, wie sie am besten reinstarten in unsere tolle Branche?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde sie zunächst mal beglückwünschen zu der Entscheidung, sich mit diesem Gedanken zu beschäftigen und Interesse an der Branche zu zeigen, weil ich finde, sie ist, das habe ich in den jungen Jahren gar nicht so wahrgenommen, wobei ich glaube, das war auch damals schon der Fall. Ich finde, sie hat im positiven Sinne wirklich eine schöne Komplexität, die Branche. Mhm. Ich meine damit, dass ich mit ganz unterschiedlichen Talenten oder Kompetenzen oder Neigungen irgendwo eine berufliche Heimat in dieser Branche finden kann. Also ob ich jetzt das, was du eben gesagt hast, vielleicht eher der trockene Typ bin und mich gerne mit Zahlen beschäftige, da finde ich mit Sicherheit meine Heimat. Wenn ich mich gerne mit Menschen beschäftige, habe ich auch eine wahnsinnige Vielfalt. Wenn man mal den ganzen Bereich auch der Kundenberatung, des Vertriebs irgendwo mit dazu nimmt. Aber ich glaube, allein wenn man mal so dein Freundebuch aufschlägt, wie viele unterschiedliche Berufe du da zwischenzeitlich gesammelt hast, finde ich, zeigt, dass das die Branche zwischenzeitlich eine ziemliche Breite erreicht hat. Deswegen, das wäre erstmal so die Motivation zu sagen, Glückwunsch, gute Entscheidung, sich mit der Branche zu beschäftigen. Tipp, ich glaube, wichtig ist erstmal, sich einen Überblick zu verschaffen und zu gucken, was man irgendwo selber kann und gerne macht. Das ist immer eher der Zahlenmensch. Oder braucht man viel, viel mehr Menschen um sich. Und ich glaube, dann findet man auch irgendwo einen vernünftigen Anknüpfungspunkt in dieser Branche.
Jetzt entwickelt sich die Branche ja immer weiter. Es gibt immer mehr Felder, die irgendwie bespielt werden. Und es gibt ja alles das, was noch aus der Vergangenheit heraus auch noch so da gewesen ist. Und ich stelle jetzt nicht die Frage, wo wird sich die Versicherungsbranche in den nächsten 5 Jahren hin entwickeln? Da wird dann mit Sicherheit die Antwort kommen, ja, es wird viel mehr Einsatz von künstlicher Intelligenz da sein und so weiter. Aber ich stelle dir eine andere Frage, die sich auch mit der Zukunft für unsere Branche beziehungsweise mit der Zukunft für Finanzberatung beschäftigt. Du bist ja auch jetzt hier bei uns im Verein mit im Vorstand. Und was macht den Verein für dich so besonders und warum engagierst du dich so stark?
Was mir an dem Verein gefällt, ist im Prinzip die Grundidee des Netzwerks und des Austauschs. Das klingt relativ simpel und banal, ist aber aus meiner Sicht, nach meiner Erfahrung, immens wichtig. Und das zu fördern oder Formate zu schaffen, wo das stattfindet, finde ich total wichtig, auch im Blick auf das Voneinanderlernen. Also, was mich beispielsweise durchaus auch im Dezember letzten Jahres auf unserer Veranstaltung, wo ich echt ein Stück weit beeindruckt war. Das war, glaube ich, die einzige Veranstaltung mit Vertrieblern, wo ich gefühlt irgendwie der Älteste war. Irgendwie 48. Also dafür, dass die Branche ja manchmal auf Veranstaltungen durchaus ein bisschen so alt in Anführungsstrichen daherkommt. Mhm. Man kennt ja so die Zahlen, was das Durchschnittsalter irgendwo anbetrifft. Das war mir nach 5 Minuten, war mir das aufgefallen. Das fand ich wirklich sehr erstaunlich. Und das finde ich, ist ein wichtiger Punkt auch in der Vereinstätigkeit. Weil da noch natürlich einfach nochmal eine wahnsinnig interessante Klientel zusammenkommt, die das Berufsbild auch ein Stück weit anders denkt, auch anders lebt, wo auch ältere Kolleginnen und Kollegen voneinander lernen können. Das finde ich einfach schön an dem Verein. Und das war dann auch Kernmotivation. Natürlich neben der Tatsache, dass ich sehr nette Kollegen habe in dem Vorstandskreis, war Kernmotivation zu sagen, ja, da engagiere ich mich.
Sehr schön. Ich blättere um auf die nächste und auch letzte Seite. Und da werden immer so ganz spezielle Fragen gestellt. Und ich finde es immer unheimlich spannend, was da für Antworten kommen. Bist du bereit? Bist du bereit, Markus?
Vielen Dank, ja.
Stell dir vor, du hättest für einen Tag lang eine Zeitmaschine. Und könntest mit dieser Zeitmaschine, egal wohin und auch egal in welches Zeitalter oder auch ein ganz spezielles Datum reisen. Wohin würdest du reisen und warum?
Aktuell so ein bisschen was getrieben, wenn man mal Nachrichten schaut oder Zeitungen liest, von der Frage, wo führt das alles hin, würde ich, glaube ich, so rund 6 Jahre in die Zukunft reisen, um mir die Antwort darauf zu geben.
Okay. Und dann haben wir die letzte Frage. Nenne uns doch bitte mal 3 Personen. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob diese Personen noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch einfach nur total fiktive Personen sind, mit denen du gerne mal, und normalerweise nehme ich jetzt immer das Lieblingsessen, was ich sage, mit denen du das gerne essen würdest. Da du so viel isst, hole ich jetzt einfach mal, mit dem du jetzt gerne mal Himmel und Erde essen wollen würdest, was wir ja jetzt nachher machen.
Keine Ahnung, ob die das mögen. Also die Antwort wäre, die gilt aber auch nicht generell, sondern jetzt auch nur bezogen gerade auf die aktuelle Zeit. Ich glaube, ich würde im Moment, nicht ganz grundsätzlich, aber im Moment würde ich gerne mit Frau Esken, Herrn Klingbeil und Herrn Merz essen gehen, um mir einfach mal dann bei Himmel und Erde abends von einem Tag Koalitionsverhandlungen berichten zu müssen.
Okay. Dann machen wir das. Und das würde mich ja auch unheimlich interessieren, wie es da hinter den verschlossenen Türen aussieht.
Schon, oder?
Total. Also es ist wirklich die Frage, ist es so, dass, also die kommen ja dann immer so mehr oder weniger geschlossen raus, wenn es aber erst zum Ende. Vorher kommen sie ja dann immer total gestresst und so weiter raus. Ist es so, dass die eventuell in diese Verhandlung reingehen, dann sagen, alles klar, hier sind wir, ja, so ein paar Ideen, aber das kriegen wir schon irgendwie übereinander, sich dann gemeinsam in 5 Folgen Stromberg anschauen, sich noch eine Pizza bestellen und dann sich einmal durch die Haare fahren und sagen, okay, alles klar, das haben wir jetzt hingekriegt, lass uns noch mal rausgehen, da steht die Presse, denen sagen wir, dass wir noch nicht so weit sind, damit wir morgen noch die nächsten Folgen angucken können. Oder läuft es wirklich so ab, wie man es immer glaubt, dass die sich da die Köpfe einhauen?
Ja, weißt du, sowas hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Also meine Motivation wäre tatsächlich, weil ich glaube, dass diese Komplexität von unterschiedlichen Interessenlagen, die irgendwie übereinzubekommen, das finde ich, glaube ich, einfach extrem herausfordernd aktuell. Und deswegen, ja, das würde ich mir mal gerne berichten lassen. Aber wenn du da auch Interesse hast und wenn ich dann auch noch einen Platz frei habe, ich durfte ja nur 3 mitnehmen, aber vielleicht darf ich auch 4 mitnehmen, dann würde ich dich auch mitnehmen. Dann könntest du auch mal Himmel und Erde essen.
Das würde ich sehr gerne tun. Und zur Not nimmst du einfach hier das Podcast-Mikro mit, stellst es in die Mitte und dann strahlen wir das hier auch mal in einer der nächsten Episoden aus.
Oder so.
Ja. Genau. Okay. Ja, Markus, gleich geht der Zug los und ich muss den Tourbus muss ich noch umparken, weil ich stehe hier gerade noch im Halteverbot. Deswegen müssen wir jetzt hier an der Stelle das Ganze auch beenden. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du jetzt heute dich auch hier im Freundebuch mit eingetragen hast und uns die Einblicke gegeben hast, sowohl in dein Leben als auch in Assicurata, was so eine Ratingagentur denn auch so tatsächlich macht. Und dass das jetzt nichts unbedingt mit dem zu tun hat, was wir jetzt im Kiosk für Testergebnisse irgendwie uns holen können, sondern dass das Ganze anders gemacht wird. Ja. Herzlichen Dank dafür, dass ich heute beide sein durfte.
Ich habe zu danken, es hat sehr viel Spaß gemacht und hätte mich schon früher machen sollen.
Ja, aber vielleicht wiederholen wir es einfach nochmal, dann können wir mal andere Themen. Und wenn du dann hier nach dem Essen und die ganzen Insights hast, dann freuen wir uns drauf, wenn du berichtest.
Genau. Nächstes Jahr machen wir es dann Weiberfasten.
So machen wir das. Alles klar.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.